Hi Julia, ich bin's Diana und ich habe heute eine Sexualberaterin zu Gast, der die älteren Frauen ganz besonders am Herzen liegen. Es gab ja bisher nicht so viele Meno an mich Folgen über Sex. Es ist also offenbar bei uns wie im echten Leben, wenn man das Thema nicht priorisiert, findet es nicht statt. Andere Dinge sind immer wichtiger. Aber heute viel Spaß beim Zuhören. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Diese Woche spricht Diana mit
Dr. Elke Franzki, die Frauenärztin, Sexualberaterin und Autorin, hat nach vielen Jahren als niedergelassene Gynäkologin und viel Engagement im Familienplanungszentrum Hamburg mit 68 Jahren eine Ausbildung zur Sexualtherapeutin gemacht. Ihr ist die Lust älterer Frauen ein besonderes Herzensthema. Herzlich willkommen, Frau Dr. Franzki.
Hallo, Frau Helfrich. Freut mich, dass ich eingeladen bin.
Ja. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir über Sex sprechen können.
Wow, trauen Sie sich.
Ja. Also ja, ich muss mir auch jedes Mal einen Ruck geben, aber ich freue mich, dass wir jetzt hier sitzen. Am Bildschirm, verbunden über eine App.
Ja.
Ihr Buch, erschienen im Oktober 2025, heißt Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Und auf dem Titel ist so ein Störer, also so ein roter Kreis. Und in dem steht, Lust kennt kein Alter. Habe ich mir das angeguckt. Und das Erste, was ich dazu dachte, war, warum sollte sie auch ein Alter kennen? Also ich glaube nicht, dass das Alter als solches für weniger Lust sorgt. Ich glaube, dass es komplizierter ist. Und darum stelle ich jetzt mal als Erstes diese Frage an Sie. Wir leben ja in einer Welt, wo Sex also ziemlich allgegenwärtig ist, ne? Also in der Werbung und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht ausführen, glaube ich. Wie tabuisiert ist nach Ihrem Empfinden weibliche Lust heute noch, insbesondere die von Frauen 40 plus oder 50 plus?
Immer noch. Es gibt langsam, finde ich, ein bisschen Lockerung, weil auf einmal auch Filme auftauchen, wo ältere Frauen eine Rolle spielen, wo sie auf einmal als sexuelle Wesen und als wirklich genießende Wesen vorkommen und nicht nur als älter werdende, die vielleicht gerade noch einen abgekriegt haben.
Defizitär sind.
Ja, genau, defizitär. Jetzt gerade mit Emma Thompson letztes Jahr, das hat mir besonders gut getan, oder den Film fand ich toll, weil man da gesehen hat, wie sich jemand aus diesem Verstecktsein, aus dem überhaupt nicht nach seinen Bedürfnissen leben, auf einmal auf den Weg gemacht hat und sich was getraut hat und sich noch dazu einem jungen Kerl gezeigt hat. Und noch toller fand ich auch, dass man Emma Thompson da, dass sie sich selbst getraut hat, sich nackt vor der Kamera zu zeigen mit dem Körper, den man eben hat, wenn man über 60 ist und der den üblichen Vorstellungen und den medialen Vorstellungen von wie man schön sein soll, wie man sexy sein soll, eben nicht entspricht. Ja.
Da hat sich ja zum Glück wirklich was getan. Ich habe kürzlich mit einer Ärztin gesprochen, die sich aber auf das Thema Sexualität auch konzentriert hat. Und die sagte zu mir, dass selbst die Lust junger Frauen immer noch nach ihrem Empfinden einigermaßen tabuisiert sei. So nach dem Motto, es gehört sich eben halt auch heute noch nicht, wenn Frauen sexuell selbstbestimmt sind. Und das ist ja auch was, was Mandy Mangler immer wieder so benennt. Gehen Sie damit?
Ja, total. Ich würde sagen, jahrhundertelang ist das tabuisiert worden. Man sollte eine brave Frau sein und die Frauen, die für die Lust da waren, die waren Schlampen oder überhaupt tabu. Und das ändert sich nicht von heute auf morgen. Das könnte man sagen, ist fast in den Genen drin. Das ist immer noch in den Glaubenshaltungen, die uns weitergegeben werden. Nee, das spielt immer noch eine Rolle.
Also da kann ich ja vielleicht mal eine Anekdote dazu erzählen. Und zwar habe ich, das ist schon ein paar Jahre her, mal einen Podcast gehört mit Claire Danes, der war auch englischsprachig. Da erzählte sie davon, dass sie mit 43 ungeplant schwanger geworden sei. Und was das bei ihr ausgelöst hat, war ein Gefühl von, ja, als wäre sie irgendwie unerzogen gewesen, ungehörig, also so nach dem Motto, in dem Alter. Und ich meine, 43 ist nun wirklich überhaupt gar kein Alter. Und irgendwie ist mir das nahegegangen, weil mir so klar wurde, Frauen können es ja irgendwie nicht richtig machen, ne? Also wenn sie keinen Sex haben, sind sie defizitär und gehen nicht mit in dieser allgemeinen gesellschaftlichen Übereinkunft, dass das irgendwie zu einem lebenswerten Leben dazugehöre, also auch wirklich Sex, seine Sexualität zu leben und so weiter. Mhm. Wenn sie Sex haben, machen sie es auch nicht richtig. Wie irre ist das?
Ja, ja, ja. Und da kommen wir ganz schlecht raus. Wir sind einfach so sozialisiert. Also ich, das ist ja schon noch länger her, vielleicht noch mehr als Sie und als die Jungen jetzt, aber auch das spielt immer noch eine Rolle. Ich habe noch eine Geschichte quer, die mir einfiel, als Sie eben Ihre Geschichte erzählt haben. Mhm. Also zu dem im Alter, also über 40 schwanger werden. Ich hatte in der Schulzeit einen Freund, der hat sich total geschämt, als seine Mutter eben Anfang 40 nochmal schwanger wurde und rauskam, dass die Eltern Sex haben. Auch das ist ja sowas, was manchen sich gar nicht vorstellen können, dass die eigenen Eltern und eben auch ältere Leute sich noch so ungebärdig im Bett benehmen. Mhm. Und vielen Kindern, das kriege ich auch in der Beratung immer mit, wenn die vielen Mädchen wie Jungen, kommt es dann auch ganz, ganz komisch vor, wenn sie mal aus Versehen Eltern beim Sex erleben. Ja, ja. Und das kann für manche sogar was Traumatisches haben.
Also. Aber ist es nicht nochmal eine andere Sache, die eigenen Eltern versus einfach ältere Leute? Also ich glaube, dass man mit den eigenen Eltern Probleme hat oder da reagiert, wenn man die irgendwie erwischt, dass das nochmal ein anderes Thema ist, als einfach diese offenbar ja doch total tief sitzende Überzeugung, dass ältere Leute aufhören, irgendwie sinnliche Wesen zu sein.
Ja, aufhören zu leben, aufhören am Leben teilzunehmen, obwohl man ja jetzt, es öffnet sich ja alles. Es ist auch allein schon, dass man sagt, dass 50 ist das alte 40 oder noch höher eben auch, dass alle jünger sind und viel mehr am Leben teilnehmen, dass es viel mehr Angebote gibt, sei es diese ganzen Kreuzfahrten, die vielleicht, wo Leute nicht mehr so viel selbst planen müssen, sich einfach hingeben können und wenn sie genug Geld haben, dann können sie da auch mitmachen. Aber trotzdem bleibt da oft auch die Sexualität draußen, beziehungsweise was ich ja oft erlebe, was ich ja auch in der Beratung mitkriege, dass Menschen, die nach außen als Paar gut funktionieren, gut, auch liebevolles Paar erscheinen, dass die oft keinen Sex mehr haben, dass die aus was für Gründen auch immer, da gibt es ganz viele, ihr sexuelles Leben abgestellt haben. Und ich würde sagen, dass öfter die Scham der Frauen da eine Rolle spielt, sich noch sexuell hinzugeben. Nicht zuletzt wieder die Scham, dem, was vermeintlich gefordert wird, nicht zu entsprechen und sich dann eben, ja, einfach nicht mehr hingeben, nicht mehr sich zurückziehen und dann eben behaupten, das ist für sie das Leben gewesen. Und das darf ja auch alles. Man kann ja ein wunderbares Leben zusammen haben und seinen Genuss ganz woanders herkriegen. Sei es meinetwegen, dass man auf Wandertouren geht, sei es, dass man sich der Kunst verschreibt, sei es, dass man zusammen Sport treibt oder so. Es muss ja gar kein Sex, ist nicht zwingend erforderlich. Das würde ich auch sagen. Aber wenn man Sexualität eigentlich genossen hat, wenn es da auch Spaß dran gab, dann denke ich, ist es immer ein Grund, sich doch anzugucken, was hat mir den Spaß jetzt genommen und wie könnte ich das vielleicht wieder verändern.
Hervorholen. Das ist ja im Grunde genommen das Thema Ihres Buches. Da steigen wir gleich drauf ein. Mhm. Ich wollte aber noch mal eins vorwegschicken. Ich würde es genauso sehen wie Sie, dass die tollsten Paare, wenn man dann mal einen Einblick kriegt, kriegt man ja gar nicht so oft, oder dass es immer wieder überraschend ist, wer dann eben doch komplett aufgehört hat mit der Sexualität. Aber ich finde das auch ganz besonders interessant jetzt in der Lebensmitte, weil wenn ich mir diese ganze Meno-Bewegung und all dieses Empowerment und so weiter angucke, dann geht es ja immer darum, finde deine Bedürfnisse, das Stichwort fiel vorhin ja auch schon. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch, Sexualität geht von 7-mal im Leben bis 7-mal am Tag. Vielleicht bin ich ja einfach viel eher an 7-mal im Leben verortet. Die sind dann mutmaßlich wenn ich erstmal 50 bin. Hab mir das aber nie eingestanden, weil die Gesellschaft, meine Beziehung, mein Fortpflanzungswunsch, mein großes Verliebtsein, eine Phase der Annäherung und so weiter, ja, mich da gar nicht hat drauf kommen lassen. Und jetzt bin ich 50 und denke, ach, wisst ihr was, eigentlich brauche ich das nicht. Das kann ja genauso gut sein. Also das sind nicht die Frauen, die Sie adressieren in Ihrem Buch. Ich will hier einmal nochmal einen Pflock für all die einschlagen. Glauben Sie, dass das schwierig ist, da sich zu verorten und wirklich sich eine ehrliche Antwort darauf zu geben, wie das überhaupt ist für einen selbst? Ich stelle mir vor, dass es gar nicht für alle so leicht ist.
Ich glaube, es ist schon mal gut, wenn man sich die Frage überhaupt stellt, weil warum ist das für mich so? Warum bin ich jetzt mit siebenmal im Leben zufrieden gewesen? Und warum geht's den anderen anders? Was war in meinem Leben anders? Sexualität ist ja irgendwie, damit kommt man ja nicht auf die Welt. Also man kommt mit dem Erregungsreflex auf die Welt. Und dann kommt Sexualität irgendwie auf einen zu. Also wir lernen das. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sehen, dass das nicht alles angeboren ist. Sicher gibt es genetische Bedingungen, die das mit beeinflussen. Aber ich würde sagen, dass es ganz viel entsteht dadurch, dass wir in einem bestimmten Umfeld leben und wachsen, dass wir quasi beeinflusst werden mit Mythen, mit Glaubenshaltungen, mit Regeln, dass uns etwas vorgelebt wird. Und im günstigsten Falle lebt man in einer Familie, sage ich mal, wo die Eltern oder die Partner, die uns da, oder auch die Großeltern meinetwegen, die da mit uns sind, irgendeine Beziehung zueinander haben, zärtlich miteinander umgehen. Das können wir uns abgucken, die uns auch unterstützen, die uns nicht eins auf die Hand geben, weil wir uns mädchenmäßig die Vulva begucken oder auch berühren oder auf dem Kissen rubbeln, sondern es einfach als einen Teil der Entwicklung sehen.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Wenn wir dann in Gruppen kommen, sagen wir Kindergarten, Schule und so weiter, wo wir weiter unterstützt werden, wenn wir so durchs Leben gehen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir, also nicht nur ich, dass wir dann auch in die Sexualität anders reinwachsen, als wenn wir in einem reduzierten Leben leben. Das ist einfach so nochmal zu sehen, dass Sexualität nicht einfach gegeben ist, sondern dass das ein Zusammenspiel ist von Körper, von Emotionen, von Gedanken, von Beziehung ganz doll und von Lernprozessen. Ich merke schon, dass ich so ein bisschen in meine lehrerhafte, in meine missionarische Sprache komme. Aber irgendwie ist es mir ganz wichtig, immer wieder nochmal zu gucken, was uns da, immer zu verstehen, wie wir beeinflusst werden. Also nicht nur jetzt sexuell mäßig, sondern überall. Also auch diese Schamgeschichte ist ja ein ganz großer Teil von dem, wie wir einfach nicht nur von den Medien, sondern von unserer Umwelt, von dem Ganzen, was die patriarchale Entwicklung mit uns gemacht hat und was eben so tief drin sitzt, dass man es manchmal eben für Wahrheit hält und einfach erstmal sehen muss, ist es gar nicht. Man kann das hinterfragen und man kann das für sich neu definieren. Das ist mir immer ganz wichtig, dass zu sehen. Und ich habe in meinem Buch auch so einen Satz geschrieben, dass die, die eigentlich denken, Sexualität ist für sie perdu und auch oder abgeschlossen und es fehlt ihnen gar nicht, dass sie einfach nochmal sich die Möglichkeit geben, dahin zu gucken, dahin zu denken, warum spielt das für mich keine Rolle mehr? Habe ich einfach viele andere Interessen, viele andere Dinge, die mich befriedigen, die gut für mich sind? Oder gibt's da irgendwas, was ich mir lieber nicht angucken will, weil es vielleicht schmerzlich wäre oder ja, doch irgendwie, ja, schmerzlich.
Also im Sinne von, oder nehme ich es in Wahrheit doch als große Lücke wahr? Meinen Sie das?
Ja, so ein bisschen. Mhm. Oder könnte es mir doch, ja, ist da was, was ich entbehre oder was mir fehlen könnte, wo eine ja. Wärme, ne, sowas einfach.
Mm. Aber gerade das, glaube ich, ist nicht leicht zu beantworten, insbesondere in so einem modernen Leben, wo ja die Schlagzahl ohnehin hoch ist und man im Grunde genommen all diese Fragen komplett priorisieren muss, um sich ihnen überhaupt zuzuwenden und ja, anzunähern. Mhm. Also das finde ja. ich nicht ganz einfach, aber bei Ihnen in der Beratung, also gesetzt den Fall, ich bin jetzt genauso eine Frau. Ich stelle fest, es ist aus meinem Leben verloren gegangen und habe zumindest die Vermutung, dass da noch so ein Schatz liegt, den ich gerne nochmal heben würde. Und da finde ich also auch wieder die Lebensmitte so interessant, weil so klar ist, wenn ich mich da nicht von mir aus drum kümmere, von alleine wird es nicht passieren. Ne? Also gilt nicht nur für Sexualität ins Leben holen, was man auch immer in sein Leben holen möchte. Ne? Ich finde schon, dass das so eine Lebensphase ist, wo man nochmal, ja, also Bilanz ziehen, das Wort ist mir fast zu nüchtern, aber wo man vielleicht abgleicht und für sich selbst feststellt, was wünsche ich mir wirklich noch? Ne? Und wenn jetzt dieses Thema hochkommt, und ich finde es ein Thema, wo es naheliegend ist, dass es hochkommt, weil es mit so vielen, es kann so alles sein. Und es ist so sehr auch in unseren Köpfen mit dieser Idee der erfüllten Beziehung verknüpft, dass man das ja kaum so einfach beiseite legen kann. Ich komme in Ihre Praxis. Wie gehen Sie vor? Was würden Sie mir raten oder wie würden Sie einsteigen in so einen Prozess? Gibt es vielleicht auch so ganz konkrete Dinge, die man einfach mal für sich so andenken kann?
Da ist ja doch meine Frage immer, worauf hätten Sie denn Lust?
Ja.
Also es kommen ja ganz viele, in der Tat ist das die häufigste Klage, würde ich sagen, ich habe keine Lust mehr. Dann frage ich zumindest, wie war es denn früher? Und da erzählen doch einige, doch, ich habe das genossen. Und besonders in der Anfangszeit der Beziehung, aber jetzt wird mir einfach alles zu viel und Berührung ist mir schon fast eklig. Dann frage ich vor allem, worauf haben Sie denn keine Lust mehr, um das nochmal zu differenzieren, weil das ist oft so ein allgemeiner Begriff. Und das ist zum Beispiel schon was, was ganz viel Licht in diesen Bereich bringt, weil man dann nochmal genauer sieht, das ist nicht nur die Lust, die fehlt, von der man erwartet, dass die in einen oder aus einem herauskommt, sondern die Lust wird angeregt von außen oder eben auch vertrieben von außen. Und dann stelle ich eben auch die verschiedenen Möglichkeiten einfach mal vor, worauf man keine Lust haben könnte. Zum Beispiel einfach der Zeitpunkt. Also das ist ja jetzt nicht nur die Lust der Frau, sondern ich rede jetzt über die Lust der Frau in der Paarbeziehung. Und typischerweise bei mir, das muss ich sagen, hätte ich am Anfang schon sagen wollen, ich habe insgesamt viel mit heterosexuellen Paaren zu tun, ganz ab und zu auch mit lesbischen Paaren, aber Männer kommen zu mir tunlichst gar nicht in die Beratung und nicht allein in die Beratung, beziehungsweise ich regel das auch so, dass ich Männer, die irgendein Symptom haben, die schicke ich weiter an Männer. Also wenn die Frauen da sind.
Frauen, darf ich ganz kurz unterbrechen hier? Frauen kommen schon auch allein? Habe ich das richtig verstanden?
Frauen kommen allein. Das liegt auch ein bisschen daran, durch meine frauenärztliche Herkunft sozusagen, dass ich natürlich oft auch gerade auch von Frauen, die in den Wechseljahren mit diesem Problem besonders konfrontiert werden, dass die mich wählen, weil ich eben diese doppelte Kompetenz habe und weil manche auch hoffen, es sind nur die Hormone, und die sind es eben nicht nur. Also, dass ich ganz schnell kläre, worauf haben Sie keine Lust? Und da finde ich es nochmal wichtig, sowas zu sehen, wie simpel das sein kann, dass die Zeit nicht stimmt, dass man einfach keinen Bock hat, abends, nachdem der ganze Tag gelaufen ist, sich noch, während Männer, die können sich entspannen beim Sex, die können gut nach der Arbeit noch einen Sex haben. Frauen brauchen aber eher einen bestimmten Kontext für sich und ja, einfach bestimmte Bedingungen. Es kann der Ort sein, dass da noch Kinder rumturnen, auch halb Erwachsene, die einfach so in die Tür reinkommen, wenn der Partner vielleicht gerade vorm Fernseher anfängt, an einem rumzufummeln und man aber selbst vielleicht Lust hätte, aber auf jeden Fall einen die Angst befällt, da könnte jemand kommen, dem man das auf keinen Fall weismachen will.
Das ist vielleicht gar keine Angst, aber ja, einfach kein Verlangen danach,
dass das vor den Kindern, da würde ich auch sagen, dass würde ich allein.
Man möchte vielleicht
den Kindern
auch Bereiche trennen.
Genau. Ne, und es kann natürlich immer wieder auch die Art der Sexualität sein. Ich denke, das ist ein ganz großer Teil, dass die einfach schon länger nicht zu dem passt, was die Frau sich wünscht. Daraus entwickelt sich eben dann auch die Frage, worauf haben sie denn eigentlich Lust? Und da fange ich dann ganz schnell, weil in der Tat viele auch sagen, ich weiß es gar nicht. Also weil das Leben lang dann auch, wir sind nie aufgefordert worden, typischerweise jedenfalls nicht, uns zu entdecken, unsere Lust zu entwickeln. Wer masturbiert hat, wer das Gott sei Dank gefunden hat in der Pubertät meinetwegen, der hat das unter der Decke gemacht, eventuell noch der besten Freundin erzählt. Aber insgesamt sind wir nicht unbedingt unterstützt worden, unsere Lust zu entwickeln. Und natürlich gibt es auch viele Frauen, die ein lustvolles Sexualleben haben, sind nicht alle gedimmt. Und ich hätte mich nicht eingesetzt dafür, wenn ich nicht auch gedacht hätte, ey, es gibt doch noch was im Leben. Man kann das doch nicht einfach wegstecken, weil ich immer das Glück hatte, dass ich mich da nicht zuletzt vielleicht auch mit meiner Pro Familia-Tätigkeit, dass ich gedacht habe, das ist was, das sollte ich mir und das sollte Frauen sich erhalten. Und ich fange dann schnell an, den Blick von außen wegzunehmen und wieder nach innen zu gucken, sich selbst zu fühlen, sich zu spüren, einfach mal wieder ganz in Ruhe, meinetwegen auch sich selbst vorm Spiegel nackig anzugucken und alles, was man einfach noch schön findet, an sich zu gucken und die anderen Sachen mit dem, was sie im Leben mit sich erledigt haben, also meinetwegen Brüste, die gestillt haben, ein Bauch, der ein bisschen runder geworden ist.
Kaiserschnittnarben.
Solche Narben überhaupt. Wir haben überhaupt noch nicht über den ganzen Krankheitsbereich geredet, den ich ja auch da drin habe. Ja.
Das finde ich auch wirklich eine Stärke Ihres Buches. Alle, die also körperlich eingeschränkt sind, kriegen da gute Informationen.
Ja, und das bleibt nämlich sonst überhaupt unangesprochen. Also auch in den Krankenhäusern, wenn man Krankheiten hat, fällt Sex und immer unter den Tisch, da soll man froh sein. Aber Sie merken schon, das ist so ein breites Feld, weil Sie gefragt haben, was können Frauen selbst tun? Ich bin eine große Empfehlerin von Duscherfahrung, morgendlichen Duschen mit einem schönen Schaum, um die Sinne anzusprechen. Ich sage immer, es kann auch ein Shampoo sein, aber wenn man einen schön duftenden Schaum hat, hat man schon den ersten Sinn, den Geruchssinn angesprochen. Und sich dann zu berühren, schade, dass uns keiner zugucken kann, weil ich mache dann immer auch diese Bewegung, sich zu berühren mit diesem Schaum und meinetwegen mit der Idee, da berührt mich mein Liebster oder meine Liebste und sich dieser Berührung hinzugeben, aber auch dann zum Beispiel den Busen zu berühren und zu streicheln und auch den Bauch. Und da entdeckt man Stellen, die ganz sensibel sind, die sonst überhaupt nicht bislang berücksichtigt worden sind und durchaus auch den Genitalbereich. Und dann nach dem Duschen sich schön abzutrocknen und einzucremen. Ist nicht verkehrt, wenn man ein bisschen Musik im Badezimmer hat. Also Berührung ist ja ein wesentlicher Sinn, denke ich, um ins Gefühl zu kommen. Und Erregung, das wissen die meisten auch nicht, entsteht über die Sinne und über unsere Fantasie. Und dann, um noch mehr ins Fühlen zu kommen und um wieder einen Kontakt zu sich zu bekommen, empfehle ich ein Einölen des Vaginalbereiches, der Vulva. Das ist ja, man sagt immer, das sind Schleimhäute, das ist aber eine Haut, die nicht verhornt ist und die darf Öl abbekommen, das findet sie gut. Und da geht's mir darum, da sage ich, tun sich ein paar Tropfen zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, da hält sich das gut und dann cremen Sie einfach ölen Sie Ihre Vulva ein, so als würden Sie sie ein bisschen einfach behutsam berühren und dabei pflegt man. Ich empfehle Granatapfelöl. Das tut der Haut gut. Das tut auch gerade der Haut gut, wenn man in den Wechseljahren mit Hormonmangel zu tun hat. Und noch dazu, und da fängt es schon an, fast sexualtherapeutisch zu werden, wenn Sie da den Bereich berühren, dann berühren Sie eben auch die ganzen vielen Nervenendigungen, die in der Haut, der Vulva und der Vagina sind. Und die werden dann wieder angesprochen, die senden Impulse nach oben in die Wohlfühlzentren und lassen da sagen, hey, das ist gut, das fühlt sich gut an, lass mal mehr davon machen. Und das führt nicht gleich zur Erregung, aber das kann schon dazu führen, dass man mit einem Wohlgefühl, mit einer anderen Aufmerksamkeit für sich und mit einer Aufrichtung vielleicht in den Tag geht. Noch dazu, mit diesem Berühren, auch mit dem Berühren beim Duschen, da wird Oxytocin ausgeschüttet. Und das ist ja das Bindungs-, das Wohlfühlhormon. Und auch da, auch ohne, dass da gleich irgendein Partner wäre, sowieso ist das völlig unabhängig vom Partner. Das kann man wunderbar auch machen, wenn man für sich alleine das Leben genießt. Aber es macht einen irgendwie offener, gnädiger, würde ich fast sagen. Also von so, das sind so die ersten Sachen, die ich empfehle und wo gerade auch mit diesem Öl ganz viele sagen, ah, das ist echt gut. Also ich hätte mich da sonst gar nicht angefasst. Und das ist es ja auch. Ne? Das ist auch eins der blöden Sachen, dass unser Genitalbereich so versteckt ist und dass man das nur mit Pipi und so verbindet, während die Jungs einfach ihren Penis vor sich hängen haben und fast nicht anders können, als den anfassen. Und dadurch auch ganz anders, das ist ja auch ein Teil der Sozialisation, dass sie da viel lockerer mit umgehen können. Ne?
Und das ist dann wie so eine Art Kontaktaufnahme zu vielleicht zu geschütteten Nervenverbindungen oder was?
Ja, genau, das ist es. Kontaktaufnahme und auch Stimulierung, also mehr sogar. Und ja, das finde ich jedenfalls ist eine wunderbare Erweiterung des morgendlichen Pflegeprogramms.
Setzt ein bisschen Zeit voraus. Also ich glaube, solange wie man dann irgendwie noch schulpflichtige Kinder hat, hat man dann nicht so gute Karten.
Na, aber das okay. würde ich nicht als Einschränkung. Es darf auch eine Minute sein. Es ist eher die Achtsamkeit, die Entscheidung, dass man in dem Moment da ist, wo man ist, dass man unter der Dusche steht und nur kurz fühlt, wie schön warm ist das und auch auf einmal nochmal den Strahl fühlt und wahrnimmt und nicht schon mit den Gedanken auf der Strecke ist oder bei der Arbeit ist, sondern das ist, denke ich, oft mit unserem Selbstoptimierungsdrang sind wir so viel gar nicht mehr bei uns, ne? Und das, finde ich, ist ein erster Schritt wieder.
Ich finde, das ist es gar nicht so sehr in diesem Zusammenhang die Selbstoptimierung als einfach die Art, wie wir leben, ne? Und auch die Anforderungen, die Fülle der Anforderungen und dieser riesige Achtsamkeitstrend der letzten, ich sag mal, 25 Jahre. Ich finde das jetzt interessant, dass Sie sozusagen genau das, also das ist ja mehr so ein Mindset als alles andere offensichtlich, dass Sie das jetzt sozusagen als ersten Tipp anführen. Also ich denke mal, innehalten und sich bewusst machen, was man gerade tut, ist etwas, was das Leben auf jeden Fall bereichert. Selbst wenn man jetzt, wie soll ich sagen, sich schwer tut mit dem Thema Sexualität. Das fand ich jetzt super plastisch und konkret. Gibt's noch was anderes, wo Sie sagen, oh, das würde ich jeder Frau wünschen? Zur Kontaktaufnahme.
Zur Kontaktaufnahme mit sich selbst.
Filme und so oder was gucken?
Nein, ich war allein die Probleme haben mit ihrem Schwimmring.
Ja, also Bauch.
Dass man sich wirklich mal klar macht, wie schön sich das anfühlen kann. Also, dass man das Haptische mal in den Vordergrund nimmt und nicht, weil das es nicht mehr den üblichen Schönheitsidealen entspricht, sondern dass man sich zum Beispiel auch vorm Einschlafen ruhig mal bestreichelt und auch da eben den Bauch streichelt und sich selbst auch streichelt. Und was ich auch gerne empfehle, Männern wie Frauen im Prinzip, vorm Einschlafen die Hand auf die Vulva zu legen oder mindestens auf den Mundspubis da, also einfach in den Bereich und sich kurz damit zu verbinden und sich gute Nacht zu wünschen. Und morgens könnte man es genauso machen. Also, dass man sieht, das ist ein Teil des Körpers, der gehört und zu uns dazu. Und der hat auch seinen Sinn, mehr das, als nur, dass da was rauskommt und dass man Kinder kriegt. Und den Männern tut das auch gut. Also in dem Buch ist ja auch viel für Männer drin und viel für Paare. Ich habe ja auch diverse schöne Tipps für, wie man sich da wieder näher kommt, wie man vor allem das Gespräch öffnet. Das ist ja auch so was ganz Grundlegendes, überhaupt drüber reden. Und da finde ich eine Frage wirklich gut, um das Gespräch überhaupt zu öffnen. Wie geht es dir denn mit unserer Sexualität? Und willst du vielleicht gern wissen, wie es mir mit unserer Sexualität geht, um nicht gleich mit so einer Klage ins Haus zu fallen, sondern einfach mal zu sagen, ey, irgendwie, das war doch mal anders, was machen wir eigentlich da? Ne? Also das denke ich, weil das haben ja auch ganz viele Frauen so dieses Problem, nicht nur Frauen, Männer erst recht, überhaupt über ihre Bedürfnisse zu reden. Und ich habe immer wieder Patientinnen, die sich nicht, oder Klientinnen, die sich nicht trauen, die dann das anzusprechen zu Hause, dass zum Beispiel bestimmte Berührungen ihnen überhaupt nicht gefallen, dass sie sich deshalb zurückziehen. und die dann lieber abbrechen und sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und der Mann kommt nicht mit.
Die vielleicht auch denken, es müsste ihnen gefallen, ne?
Sie müssen aber die Männer konfrontieren. Also sie mögen denen nicht sagen, dass sie jetzt schon eine ganze Zeit was mitgemacht haben, was ihnen eigentlich nicht gefällt. Ist ja auch komisch, ne? Wenn man das jemand sagen muss. Natürlich fühlt er sich dann auch düpiert, vielleicht. Also es gibt ja auch ein paar, die bemühen sich und denken, sie tun ihren Frauen was Gutes und die Frauen machen mit und machen mit und machen mit und trauen sich nicht zu sagen, nee.
Ja, ich glaube auch, das ist ein großes Feld für Missverständnisse auch und ich glaube, es ist, also wer das wirklich geschafft hat, sich das zu erhalten, der würde ja niemals damit aufhören. Also da vielmehr, da ist ja irgendwie klar, wie viel Spaß das machen kann.
Yeah.
Aber ich glaube, das ist insgesamt auch für ganz viel Verunsicherung, für ganz viel schlechte Gefühle und für ganz viel Zweifel auch an der Beziehung und so weiter führt. Ne? Und deswegen finde ich super, wir sprechen hier.
Na, und dann noch dazu, wenn jemand krank wird, wenn einer auf einmal nicht mehr so mitmachen kann. Auch da muss man ja ansprechen, zum Beispiel nach einer Brustkrebserkrankung, wo der Körper verändert ist, wo man Narben, neue Narben hat, wo man eventuell Schmerzen hat, wo man sich neu zeigen muss. Da auch zu sagen, eigentlich mag ich jetzt im Moment deine Umarmung sehr gern, aber für mehr habe ich im Moment, ich habe nichts zu verschenken im Moment. Ich muss mich erstmal darum kümmern, wieder heile zu werden. Und da, ja, also das fand ich in der Tat auch für mich ganz wichtig. Und das war ein Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, dass das einfach angesprochen wird, dass man immer wieder neu entdecken kann und neu entwickeln kann. Wie können wir unsere Sexualität trotzdem oder unsere Zärtlichkeit, unsere Nähe, unsere
Intimität,
genau, wie können wir die weiterleben und was gibt's noch alles? Und da finde ich auch diese Metapher, die ich nicht selbst erfunden habe, von der Speisekarte. Gut, die Speisekarte erweitern, das ist eben nicht nur das Übliche, was man als normalen Sex nimmt, dass das auf dem Plan ist, sondern dass es so viele andere Sachen gibt und dass Sexualität auch ohne Penetration oder erst recht für manche ohne Penetration auch wirklich glücksbringend und genussbringend ist.
Es setzt halt immer voraus, dass man sich wirklich miteinander beschäftigt und auch mit sich selbst beschäftigt und das setzt immer voraus, dass man dem Zeit schenkt und das priorisiert.
Ja.
Also das, finde ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis in diesem ganzen Prozess. Ich wollte jetzt aber doch einmal noch eingehen auf das Thema Scham. Mhm. Sie hatten es vorhin schon erwähnt und das war bei uns im Vorgespräch ja auch ein großes Thema, dass Sie der Meinung sind, dass Scham so viel verhindert, also dass Frauen sozusagen vor lauter Scham, dass sie den Idealen nicht mehr genügen, dann lieber ganz verzichten auf Sexualität. Ist es wirklich so? Wenn wir das geschafft haben, da dran zu bleiben, dann hören wir doch nicht damit auf, nur weil meine Brust vielleicht hängt.
Doch, manche machen das. Manche sind da so in dieser Außenbetrachtung, dass sie sich überhaupt nicht mehr spüren können. Ich habe in dem Buch die Geschichte von einem lesbischen Paar auch erzählt, wo ich dachte, die Frauen unter
ja,
Frauen,
ich erinnere mich
so, wie, ne, so wie wir auch locker in der Fitnessbude nackig rumlaufen und so weiter. Und dass es auch für die so eine Rolle gespielt hat, dass sie jedenfalls, so haben sie das mir dann auch berichtet, und dass die sich beide nicht mehr ansehbar fanden und auch nicht mehr berührbar, weil dicker geworden, weil Brust hängt oder auch die blöden Sachen mit den Falten und so. Doch, das macht für, nicht für alle, aber für manche ist das so einschneidend, dass sie nicht mehr diesem Jugendideal entsprechen, was uns über die Medien so entgegenkommt. Und das ist das alternde Körper, die widersprechen einfach den kulturellen Idealen. Ne? Das ist einfach unsere soziale Prägung und dass wir Angst haben, dass wir die Anerkennung und einfach auch die Zugehörigkeit zur Gruppe verlieren. Aber doch, ich denke, dass das für einige ganz bedeutend ist, dass sie sich schämen und sich zurückziehen und dann hilft es aber, sich das klar zu machen. Warum denke ich das? Warum, wer sagt mir das eigentlich? Und da ist es, glaube ich, doch auch eine Kunst der alternden Menschen, Männer wie Frauen, dass sie sich auf einmal da drüber stellen können und dass sie sich lösen können von diesem Blick und sagen, ist doch scheißegal. Mir fiel gestern nochmal der Spruch ein, ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Ne? Also dass, wenn man dann irgendwann sagt, nee, ist doch okay. Also wie viel jetzt hier auch graue Haare haben rauswachsen lassen, also angeregt durch die Corona-Zeit, ne, dass man nicht zum Färben gehen konnte. Auf einmal war es okay und man hat sich damit sehen lassen. Und ja.
Also wie kommt man denn dahin? Wie schafft man das, das über Bord zu werfen, wenn man jetzt wirklich so gefangen ist in seiner Scham? Haben Sie da auch so einen guten Tipp? Also, weil das, was Sie ja jetzt beschrieben haben, ist einfach die Haltung verändern. Das ist ja bekanntlich gar nicht so einfach.
Naja, doch, sich klar zu machen. Also, dass das einfach eine Glaubenshaltung ist und keine.
Okay, also über den Intellekt
keine
tatsächlich.
Das würde ich schon sagen, dass das über den Kopf geht. Und vielleicht auch gerade im Zusammenspiel mit anderen Frauen, dass man sich klar macht, dass das darauf nicht ankommt. Ne? Also genauso wie man auch sonst, was Sie vorhin gesagt haben, dass man sich nochmal auf den Weg macht, dass man, also gerade eben in den Wechseljahren, wo man sich für andere Projekte ja auch neu aufmacht und sich auf einmal was traut. Also es ist schon eine Sache mit Trauen, ja, dass man einfach sieht, es passiert ja gar nichts, wenn ich das jetzt mal anders mache. Mhm. Und offen sein für eine neue Erfahrung. Und ich denke, auch eben den Körper zurückgewinnen, so wie ich das schon gesagt habe, indem man sich anfasst, indem man diese schlaffen Brüste, die manche haben, ich habe eher zu wenig und mir schlafft nichts, die einfach wieder für gut zu finden oder
sich als sexuelles Wesen weiterhin zu definieren.
Als zu sehen,
ne?
Darum geht's ja dann. Den Körper zurückerobern, so würde ich das sagen. Ne? Und wissen Sie, benennen ist einfach, also das ist doch, das, ich denke, das Intellektuelle oder das über den Kopf zu machen, ist schon auch ein wesentlicher Weg, einfach zu sagen, was mache ich denn hier und wieso lasse ich mich da von so beeinflussen. Also das passiert uns doch auch in anderen Bereichen, dass wir bestimmte Dinge, die wir so verinnerlicht hatten, also Gebote, Regeln, die wir durchs Leben mitgenommen haben, auf einmal können wir es sein lassen. Mir fällt ein, ich bin zum Beispiel, lange habe ich auch schon Kinder gehabt und war nicht verheiratet. Also das war für meine Eltern schwer zu ertragen, für mich aber überhaupt nicht. Ne? Also und da gibt es ja überall so Sachen, dass man eher denkt, warum muss das so sein? Warum? Und klar, und das ist ja auch kulturell so verankert. Ne? Ich weiß, dass man einfach sieht, ja, das sind über Jahrhunderte gewachsene Regeln, die bedeuten aber nicht, dass man sie nicht verändern kann. Mir fällt die Emily Nagoski gerade ein. Haben Sie von der schon mal gehört?
Das ist auch eine Sexualtherapeutin mit dem Garten.
Das ist die mit dem Garten. Und genau, und die sagt eben auch, die hat so ein schönes Bild von, wie wir begrüßt werden, wenn wir geboren sind, mit unseren dicken Speckfalten und je dicker, umso besser. Und trotzdem wird uns da schon auch so eine Selbstkritik mit eingeimpft. Das fängt dann relativ bald an. Am Anfang ist es alles noch schön und dann müssen wir bestimmten Regeln entsprechen und wir Mädchen noch viel mehr. Nee, jeder hat andere Regeln, je nachdem, welchem Geschlecht oder wie man sich zuordnet. Und da ist ganz viel auch durchs Patriarchat entwickelt worden. Und je mehr wir das, denke ich, erkennen und
desto
je mehr
besser für uns.
Sie zum Beispiel auch dazu beitragen mit Ihrem Podcast. Das ist ja, denke ich, auch was, was uns eröffnet, dass man Sachen auch aus einer anderen Perspektive betrachten kann und dass man, ne, was anders machen kann. Das, denke ich, das ist ein Weg, eine Entwicklung, die man durchgeht.
Ja, das freut mich, dass Sie das so benennen. Was ich hier noch auf dem Zettel habe, ist das Thema lokales Östradiol. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht wahnsinnig ausführen. Wir hatten dazu verschiedene Folgen, die kann ich auch gerne nochmal verlinken. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Sie es auch für total wichtig halten. Kein Mensch muss Schmerzen beim Sex haben. Und Frauen sind allzu bereit, die zu ertragen. Das haben Sie auch nochmal so bestätigt.
Sind bereit und Sie fragen nicht nach, gibt's da was? Ja, Sie sehen, Sie nehmen das als normal hin, tauschen sich auch nicht darüber aus, gerade in diesem Bereich. Und ja, sind leidensfähig. Und auch nehmen sich dann auch nicht die Zeit. Also diese Fürsorgepflicht für andere, die ist viel höher angesiedelt als eine Fürsorgepflicht für sich. Also dann sich die Zeit zu nehmen, einen Termin bei einer Ärztin zu machen und zu fragen, ey, ich habe jetzt auf einmal diese und jene Beschwerden, gibt's da was? Ne? Das habe ich jedenfalls ganz oft erlebt. Und sogar, wenn es dann, fand das haarsträubend, dass Frauen dann ein Jahr später mir die Tube auf den Schreibtisch legten und quasi zurückkamen und meinten, da steht ja drin, das macht Brustkrebs, was so wirklich nicht stimmt. Das kann man streichen, es ist leider Gottes noch drin. Aber dass sie nicht postwend gleich gekommen sind, sondern ja, das ist mehrmals passiert.
Wirklich?
Ja, abgewartet, ja. Da habe ich gedacht, nein, macht was und kümmert euch und lasst es euch gut gehen und,
ja.
Und setzt euch auch mal in die erste Reihe. Priorität, haben Sie schon ein paar Mal gesagt, Priorität für seine eigenen Bedürfnisse ist wirklich, denke ich, ganz wichtig.
Ich will die Tür noch mal ein bisschen weiter aufmachen und es klang eben ja schon an, als Sie so nett über Meno an mich gesprochen haben. Und zwar wollte ich Sie noch mal fragen, Sie sind ja jetzt mit Mitte 70, ne?
Ja.
Noch mal ein bisschen eine andere Generation als die Frauen, die ich, also als die meisten Frauen, die ich zu Gast habe und auch als die Frauen, die da so sehr aktiv sind in dieser Meno-Bubble, sage ich ja immer gerne auf Instagram oder wo auch immer. Wie blicken Sie denn auf die Meno-Bewegung? Also Ihre Generation hatte ja so ein bisschen andere Themen, aber was ging Ihnen durch den Kopf, als das so losging, ich sag mal vor ungefähr 5 Jahren?
Gott sei Dank, würde ich sagen, habe ich gesagt. Also doch, ich denke, dass die Welle kann nicht groß genug sein. Die flutet dann doch wieder aus und da ist noch so viel zu tun, gerade in diesen Bereichen auch Arbeitsplatz, denke ich. Und die Sexualität fällt da ja, würde ich sagen, eher raus. Ich werde ab und zu, auch bei Wechseljahre habe ich mal ein kleines Webinar gemacht und so, aber ich hatte manchmal das Gefühl, Sexualität spielt da nicht so eine Rolle. Aber mir ist es ganz wichtig, das zu sehen als zwar einerseits einen ganz normalen Vorgang, das finde ich wichtig, aber eben auch einen, durch den manche nicht so eine Lebenszeit, die einfach auch für manche
holprig.
Ja, holprig, genau, das ist ein gutes Wort. Und wo es Abhilfe geben kann und wo allein Austausch schon manchmal gut ist, allein eben sich da auch wieder wichtig nehmen und zu sagen, ey, da passiert was und mir geht's nicht so gut und möchte gern wissen, was für Möglichkeiten gibt und auch den Fokus auf die Forschung meinetwegen mehr setzen, was alles noch möglich ist. Also das ist ja auch in dem ganzen Bereich nochmal hochgespült worden, wie wenig Frauen auch in der Forschung berücksichtigt sind, ne? Und ich finde Mandy Mangler gut, die sich da auch in der ärztlichen Szene wunderbar dafür einsetzt, die allein ihr Klitoris-Buch jetzt wunderbar.
Das ist mega. Ja, das werde ich auch nochmal verlinken.
Ja, und
don't miss the Klitoris.
Also ich würde sagen, auch ich habe im Lauf der Zeit, also gerade auch in meiner gynäkologischen Zeit, da war es noch ziemlich ruhig, dass Sheila de Lys war auch noch nicht draußen. Und ich denke auch, die Gynäkologinnen haben da auch ganze Herausforderungen erfahren und sind auch gefordert, egal wie das natürlich in dem ganzen Bezahlsystem und so geregelt wird, mehr zu informieren und nicht nur zu sagen, naja, da muss man durch. Also ich finde es eine gute Errungenschaft und ja, ob es zu viel ist, nö, ich denke, das kann sich ja jeder auch raussuchen, was er davon braucht. Und ich sehe immer noch genug, wo ich mich wundere, genug Frauen, die um Rat bitten, bei denen das noch nicht angekommen ist und die ich dann auf Podcasts verweise zum Beispiel.
Das nehme ich gern als freundlichen Gruß zum Ausstieg.
Ja.
Danke, Frau Dr. Franzke, dass Sie zu uns gekommen sind und mit mir gesprochen haben für Meno an mich. Fand ich wieder sehr bereichernd. Ganz herzlichen Dank.
Gerne, war mir auch ein Vergnügen.
Einen schönen Tag noch.
Gleichfalls.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.